Auf vielfachen Wunsch der Community hat das Projekt Orgenspalter TV jetzt auch einen Podcast bekommen. Der Podcast entsteht vor allem für die Supporter auf Patreon, aber die meisten Folgen landen mit etwas Versatz überall, wo es Podcasts gibt. Hallo Lilly.
Mairi, was machst du denn hier? Gehst du in meiner Wohnung raus?
Das ist überhaupt nicht Lillys Wohnung. Ich möchte betonen, dass wir an meinem Arbeitsplatz sitzen. Lilly ist bei mir zu Gast. Hallo, schön, dass du da bist.
Danke, dass ich hier sein darf.
Und jetzt winke ich dich noch mal ein bisschen näher an das Mikrofon ran, damit wir alle schön gleichmäßig laut sind.
Alles klar.
So, ja, normalerweise sitze ich hier ja mit Nico, wenn wir The Good Batch aufnehmen. Unser Projekt, in dem wir alles an bewegt mit Bildmaterial zu Star Wars in der Inworld-chronologischen Reihenfolge besprechen und versuchen, die positiven Aspekte hervorzuheben.
Moment, die positiven?
Ja.
Das wird ja interessant, aber wir machen das hier im Endeffekt dann jetzt, wie wir es überall in Medien machen. Wir schmeißen den Cis-Mann raus und setzen einfach eine queere Person hin.
Ach so, ja. Das ist Lilly oder Lilly Schote. Die kennt ihr, wenn ihr bei unseren Let's Plays des Öfteren mitschaut. Da war sie nämlich schon öfters dabei. Oder falls ihr entweder lustig cringigen oder politisch aufklärerischen Kram auf Twitch schaut.
Ja, also nicht.
Das weiß man nicht. Also ich würde das jetzt nicht unterstellen, dass die Leute sich da nicht für interessieren. Aber weswegen Lilly vor allen Dingen heute eingeladen ist, sie ist hier ohnehin, weil wir im Anschluss an die Aufnahme quasi fertig packen, um zu TwitchCon zu fahren gemeinsam. Und B, Lilly ist einer der größten Star Wars Fans, die ich kenne.
Oh Gott, du kennst echt keine Star Wars Fans, oder?
Nein, aber ich bin immer wieder überrascht, wie viel du auch im Expanded Universe und dergleichen auskennst. Also in die Tiefe vor allen
Dingen. Ja, weil es ja auch geil war. Also das war einfach auch ein gutes Hobby, die ganzen Bücher zu lesen und Comics. Und auch alle bestimmt super legal gesehen.
Ja, wir haben uns heute zusammengefunden, um 4 Folgen zu besprechen, die den Start der 5. Staffel darstellen. Wenn man eben das Ganze chronologisch aufarbeitet, das sind nämlich Folge 2, 3, 4 und 5 der 5. Staffel. Folge 1 der 5. Staffel ist chronologisch später einzuordnen. Die wurde auch später produziert, dann trotzdem aber auf die erste Platz gezogen in der Staffel. Aber da sind Leute drin, die eigentlich, also da sterben Leute, die aber in diesen 4 Folgen noch leben.
Und es ist witzigerweise trotzdem ein Setup für die anderen 4 Folgen danach mit dabei.
Ja, es ist alles ein bisschen wirr. Wie sonst ja auch öfters. Aber die 4 Folgen, über die wir reden, werden häufig auch als der Onderon-Arc bezeichnet. Das sind 4 Folgen, die sich um den Planeten Onderon drehen, den Lilly vermutlich dann auch schon kennt aus anderen Quellen.
Ja, den kenne ich entweder aus der Freed Null Uprising, die ganzen Geschichten um Exar-Kun, Yulik Kel-Droma.
Also ganz, ganz frühe Vorgeschichte.
Genau, die ganz, ganz frühen geilen Comics, die dann irgendwie nie wieder erwähnt werden, außer so irgendwie in die Randerscheinungen bei KOTOR zumindest dann mal, wo ich es dann wiederum auch herkenne. Und ich finde es auch witzig, dass das quasi in der anderen Arc in Clone Wars ist fast wieder das gleiche Setting, so, Rebellen, Overthrown Government,
Vor allen Dingen die Stadt sieht auch genauso aus wie in
KOTOR. Ja, das stimmt. Ich bin mir auch sehr sicher, die haben sich da Inspiration geholt, ehrlich gesagt.
Ja, definitiv. Also Onderon kennen wir schon. Onderon ist ursprünglich mal der Planet der Bestienreiter gewesen.
Da geben sie auch große Mühe, das zu zeigen, dass die Bestienreiter herkommen, weil von dauernd Bestien im Bild sind.
Das stimmt. Man sieht ständig großes Viehzeug, auf dem Leute reiten. Also es wird nie wirklich quasi groß gesagt, dass Onderon eine lange Tradition hat, riesige Monstren zu zähmen und zu reiten. Aber man sieht es in Aktion. Also ja,
deswegen auch recht Positives. Sie benutzen dort Flugsaurier als Kampfbomber. Das ist schon cool. Das gibt für mich sehr viel Rebel-Vibes, ehrlich gesagt.
Ja. Die Folgen heißen A War on Two Fronts, Front Runners, also The Soft War und Tipping Points. Also die ersten 3 tauschen immer so ein paar Worte durch. War, Front und Tipping Points steht dann irgendwie ein bisschen traurig alleine da.
Was witzig ist, weil die in den Folgen nie so wirklich groß von Krieg sprechen.
Nee.
Immer nur am also klar geht's um Krieg, aber das Wort fällt, glaube ich, so gut wie nie in den Folgen.
Nee. Tatsächlich nicht. Vor allen Dingen, es geht in den Folgen unter anderem darum zu vermeiden, dass es so aussieht, als würden die Jedi sich in einer dritten Nation quasi einmischen. Also Onderon hat folgendes Problem. Onderon war früher unter der Regentschaft von einem alten, angeblich netten König.
König Dendup.
Super Name. Klingt wie etwas ich weiß nicht.
Ich finde es irgendwie ein bisschen tattrig nett. Das passt euch zum Charakter.
Ja, ich finde, es klingt wie irgendwie ein süßes kleines Pokémon oder so. Dendup, 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 Dendup. Ja, ja, genau. Also König Dendup. Der ist aber abgesetzt worden von einem, ja,
ich hab vergessen, wie er heißt König. Tatsächlich.
Er heißt Rash irgendwas, tatsächlich.
Aber sieht aus wie Jeremy Irons in dem D&D-Film.
Ja, so ein bisschen. Und
sie auch haben, ähnlich flach.
Und sie haben den, Sanjay Rash heißt er. Und sie haben den auch so ein bisschen pseudo-römische Klamotten gegeben. Also mit einem kurzen Rock mit Lederstreifen drüber und einem schräg festgemachten Mantel und so.
Wobei ich glaube, ich finde es auch ganz nett. Ja. Das wird, glaube ich, nur weird, weil man den anderen König immer nur in Gefangenenkleidung sieht halt.
Ja. Also, Mr. Rash, super Name übrigens. Sanjay Rash hat die Regentschaft übernommen und hat sich den Separatisten angeschlossen. Und jetzt kommt mit dem Spiel Lux Bonteri, den wir ja schon hatten, der Sohn von Mina Bonteri ist, der Freundin von Padmé Amidala, die eine Senatorin ist, aber auf der Seite der Separatisten, eine Senatorin war. Sie ist ja von Dooku zwischen zwei Folgen quasi umgebracht worden, beziehungsweise off-camera umgebracht worden. Lux Bonteri hat deswegen unter anderem Rache gewollt, was natürlich nicht funktioniert hat. Und jetzt kommt er an und sagt, übrigens, mein Heimatplanet Onderon ist in Schwierigkeiten, weil der König uns an die Separatisten vertickt hat und
nachdem Arsch ist. Nachdem er vorher bei Deathwatch war, unter anderem wegen seiner Rache. Das ist auch ein netter Wechsel am Ende des Tages. Das ist ein bisschen wie so eine D&D-Charakter-Background-Geschichte über Lux Bonteri. Sehr, sehr übertrieben.
Ich war zwischendurch mal bei den Extremisten von Mandalore.
Meine Eltern wurden getötet. Oh. Ich habe Rache geschworen.
Oh. Ich glaube, über meinen Vater wissen wir gar nichts. Wir wissen nur über die Mutter, aber ja, seine Eltern sind wohl tot. Es sei denn, sein Vater lebt noch irgendwo, den interessiert das einfach ein Scheiß. Aber wir gehen mal davon aus. Dementsprechend wird die Anfrage gestellt an den Jedi-Orden, ob man denn nicht helfen kann. Und dann stehen die alle da, ja, wir sind zwar im Krieg, aber wir können jetzt nicht einfach eingreifen, weil es trotzdem ein neutraler Drittstaat ist, sozusagen.
Ja, ich muss dazu, ich finde das eigentlich ganz schön, dass sie diese philosophische Debatte auch zeigen, wird in allen Folgen wieder aufgegriffen. Mhm. Generell die Debatte, was ist Terrorismus, was ist Widerstand, was ist eine Einmischung im Krieg. Aber es kommt irgendwie ein bisschen zu spät. Also der Onderon-Arc hätte irgendwie früher stattfinden müssen, weil man sitzt ja eigentlich schon so, naja, dann war das ein Kriegsverbrechen und das ein Kriegsverbrechen und das ein Kriegsverbrechen und das ein Kriegsverbrechen und das ein Kriegsverbrechen. Eigentlich sind die Jedi jetzt schon Generäle und
ja, ja, Lilly tippt die ganze Zeit auf meinem Tisch rum, um Kriegsverbrechen aufzuzeigen.
Kriegsverbrechen.
Also mein Mauspad ist ein Kriegsverbrechen, mein Warhammer-Buch, das von gestern noch hier liegt, ist ein Kriegsverbrechen.
Das alles passt
Kriegsverbrechen. Auch ganz gut. Ja, ja. Meine Stormcast-Minis, Kriegsverbrechen. Mein Cal Kestis-Actionfigur, Kriegsverbrechen. Alles Kriegsverbrechen. Um uns davon wegzureißen, was die Jedi anbieten als Alternative ist, nicht, dass sie irgendwie Truppen hinschicken, sondern dass sie Leute hinschicken, die vor Ort lokale Truppen ausbilden. Das ist mehr oder weniger das so die Lösung für dieses Problem, die wir Deutschen auch gerne immer nehmen. Wisst ihr was? Wir mischen uns nicht in den Krieg ein, aber wir können Ausbilder hinschicken.
Ja, aber das machen ja nicht nur wir Deutschen ganz gerne. Das ist ja eigentlich eine Teil der Taktik generell des Westens gewesen, sowohl in den bei den Taliban, bei der ersten Iran-Revolution, wo man dann quasi, oh, jetzt kann ich, gefährliches Territorium, jetzt kommen wir Geschichtswissen gerade.
Also, was tatsächlich ziemlich offensichtlich ist, ist, dass die Story, die hier dann gezeigt wird, einige Parallelen hat zu Afghanistan, ja. Die Mujahideen, die gegen die Sowjetbesetzung kämpfen und dabei vom CIA unter der Hand unterstützt werden. Dementsprechend sind die Jedi jetzt das CIA. Das ist nicht gut für sie, oder?
Ja, ich dachte, wir reden über gute Dinge.
Ja, nee.
Aber es ist ja ein gutes Ding, wenn die Jedi genauso dargestellt werden. Ich finde es eigentlich immer ganz schön.
Wenn die auch mal...
Wenn sie jetzt flawed da sind, ja wie ich flawed. In einer,
deutlich.
Das kommt eigentlich gar nicht so gut raus in den Filmen manchmal. Das kommt in den Serien dafür umso besser raus. Auch in neueren Serien kommt das sehr gut raus, dass die Jedi ganz schön viele Makel und Fehler haben eigentlich.
Ja. Ich meine, der größte Fehler ist natürlich, diese Leute einfach zu Generälen und Kommandanten zu machen, aber das ist ja Teil von Palpatines Plan. Also, kehren wir zur Handlung aber zurück. Hiermit wäre erwähnt, es gibt Parallelen zu realweltlichen Situationen mit Freiheitskämpfern / Terroristen, je nachdem aus welcher Richtung man drauf schaut. Also, Obi-Wan, Anakin, Ahsoka und Captain Rex machen sich auf den Weg nach Onderon, um den Leuten dort zu helfen. Dort werden sie direkt, sobald sie landen, quasi bemerkt von ein paar Droiden, laufen dann aber auch ziemlich schnell den Leuten von den Widerständlern in die Arme.
Du wolltest Rebellen sagen, oder? Ich hab auf den Lippen Rebellen gelesen.
Nee. Denn ich war gerade auf der Suche nach dem richtigen Wort und ich hatte beinahe Separatisten gesagt. Ja, aber es sind ja nicht Separatisten, falsch. Sondern es sind Antiseparatisten. Es sind quasi Zusammenkleber. Ich weiß auch nicht. Separatisten wollen ja teilen und sie wollen wieder zurück zur Republik. Zumindest wollen sie den falschen König loswerden. Und da sind vor allen Dingen auffällig zwei junge Leute namens Guerrera.
Wo kennen wir das denn her?
Saw Gerrera, das ich sehr geil finde.
Der erste Auftritt von Saw Gerrera überhaupt?
Ja, ich glaube, der ist, glaube ich, hier erschaffen worden. Echt? Und erst dann später ist dann gesagt worden, naja, also im Realfilm sieht er halt doch ein bisschen anders aus. Weil hier hat er zum Beispiel knallgrüne Augen.
Ja, vor allem ist er ja auch dann 20 Jahre älter.
Ja, vielleicht ändern Leute von Onderon ihre Augenfarbe mit der Zeit.
Oh, das waren Kontaktlinsen. Nachtsicht-Kontaktlinsen.
Aber seine Schwester, Stila Gerrera, die haben sowieso, Entschuldigung, Saw Gerrera. Saw Gerrera und Stila Gerrera, Namensähnlichkeiten zu anderen Freiheitskämpfern, rein zufällig. Also er ist der Hau drauf, sie ist die Scharfschützin und sie sind mehr oder weniger zwei der Anführerfiguren in diesem kleinen Trupp an Widerständlern. Und dann helfen die Jedi und Rex und bilden die aus.
Du sagst klein und es klingt so, als wären das 20, 30, aber es sind dann einfach echt nur 6 Leute.
Wirklich nur so Dutzend maximal.
Es ist wirklich ein bisschen witzig. Und die Menge ändert sich auch irgendwie sehr, sehr willkürlich.
Ja, aber der ganze Krieg erstreckt sich ja auch nur auf einen Streifen Dschungel und eine Stadt, wenn wir ehrlich sind.
Ja, aber ISIS ist ja auch ziemlich, also ist ja nichts auf Onderon, da gibt's ja nur ISIS wirklich.
Ja, es ist wieder
nie mehr etabliert als das.
Es ist wieder so ein Star Wars Planet,
ja.
Der halt nur, wo nur 5 Quadrat.
Eine Stadt.
Wo nur so 5 Quadratkilometer und nur eine Klimazone existiert.
Und Tatooine hat nur 2 Städte, weil sie 2 Sonnen haben.
Ach so, deswegen.
Ja, genau. Je mehr Sonnen ein Sonnensystem hat, umso mehr Städte darf ein Planet haben.
Aha. Wir haben beide
Bauordnung.
Städte. Wir haben Mos Eisley.
Der Wogon, oder was woanders. Wo
kann das woanders, ja. Keine Ahnung. Aber die mischen sich wahrscheinlich auch gerne ein. Aber ja, wir haben beide Arten von Stadt. Wir haben Mos Eisley und Mos Espa.
Verdammt. Und dann noch Enkel hat. Nein, es sind 3. Haben die 3 Sonnen in Wahrheit?
Nein, ich glaube, die haben ihre
Anzahl an Städten. Illegal da einfach, was die machen.
Ich finde ja, Coruscant hat es gut gelöst. Ne? Die haben eine Sonne.
Ein Planet, eine Stadt. Ja.
Ein Planet, einfach
und eine ganze Bergspitze, die rausguckt.
Das finde ich tatsächlich eine wirklich sehr schöne Lore-Erweiterung, ja, in letzter Zeit. Gut. Dass es diesen einen Berg gibt, der auf Coruscant so noch gerade so 2 Meter irgendwo oben rausguckt. Quasi der Everest ist zugebaut.
Ja.
Oh. Wie fandest denn du unsere, wir bilden die ehemaligen Zivilisten, die Freischärler aus Montage?
Also ich finde es tatsächlich immer ganz schön, wenn sie sowas zeigen. Aber gar nicht, weil mir das so wichtig ist, dass das gezeigt wird, dass Leute irgendwas lernen, sondern weil im Fandom gerne gemeckert wird, Leute können Dinge auf einmal, aber haben es nie gelernt. Deswegen mag ich eigentlich so kleine Montagen dann schon. Und es wurde ja auch vor allem für Character Building genutzt. Es wurde direkt quasi einmal das Love Triangle oder Love Quadrungel aufgemacht, was auch immer das sein soll.
Ja.
Und der Streit zwischen Saw und Lux, der total pointless ist.
Was ist denn das Love Triangle?
Das Love Triangle ist, oh Gott, es ist eigentlich kein Love Triangle, jetzt wo ich nachdenke. Das sind ja schon Geschwister.
Deswegen.
Also, wenn es Targaryen
ist. Es gibt ein Triangle.
Ja, genau, Ahsoka,
Lux. Es ist aber auf keinen Fall ein Quadrat.
Ja.
Ja, aber Ahsoka hat ja auf Lux Bonteri schon irgendwie so ein Auge geworfen.
Ja.
Weißt du, selbst Padawane kommen in die Pubertät.
Ja, da fand ich den Not aber auch dann ganz schön, dass, da war so eine Line von Anakin dabei, mhm, in der Folge, wo Ahsoka auch genau das quasi anhintet mit, manchmal ist es gar nicht so einfach, Fokus zu halten, genau, dann läuft Lux auch tatsächlich vorbei. Mhm. Und dann meint Anakin halt, ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. So nach dem Motto, so, aha!
Entschuldige mal.
Aha, Sky Guy.
Anakin ist verheiratet, Obi-Wan würde für Satine jederzeit das Lichtschwert wegwerfen. Ja. Also.
Aber es trotzdem mal in Worten anerkannt zu haben, ist auch ganz schön. Weil, also, Anakins Hochzeit ist ja trotzdem geheim.
Ja.
Obi-Wan und Satine ist auch eher so, they were roommates.
Hm. Ja, wir wissen nicht, was da alles passiert ist, das eine Jahr, dass sie als Kids, als Teenager auf der Flucht waren.
Einiges. Mhm. Bin mir sehr sicher.
Ich bin ein großer Obi-Teen-Truther.
Ja, ja, ich war sehr traurig, dass nichts davon in der Kenobi-Serie wirklich vorkam. Ja. Hätte halt nicht gepasst, natürlich, ich hätte mich trotzdem gefreut.
Ja. Man würde Obi-Wan halt irgendwann vielleicht auch mal gönnen, dass Dinge gut laufen.
Ja, darf jeder einmal überlebt, das muss auch reichen.
Ja, okay.
Die guten Dinge, die so passieren in Kenobi. Er hat überlebt.
Er ist nicht gestorben. Und von den anderen Leuten, die gestorben sind, sind nicht die Wichtigen gestorben.
Ja.
Okay, also sie bilden die Leute aus. Und dann werden sie angegriffen, während sie sich in dieser Ausbildungsmontage befinden.
Kurz nach der Montage kommt dieser Angriff quasi. Ja.
Ich muss auch sagen, dass ich schön finde, dass sie zeigen, dass sie wirklich sinnige Taktiken entwickelt haben, um gegen Druiden vorzugehen, wie diesen Trick mit, dass du die...
Der Trick, dass du Granaten in den Panzer reinwirfst, ja.
Ja. Oder dass du der Dune-Trick, dass du die Granate genau mit der richtigen Geschwindigkeit durch den Schild rollen musst.
Bei Druidikas, stimmt, ja, das ist sehr gut.
Ja. Und nachdem sie dann das ein bisschen gelernt haben und auch Saw und Lux sich gegenseitig angiften konnten, weil Saw ist voll gut im Kampf und Lux ist eine Lusche.
Was irgendwie komisch ist, wenn man Deathwatch war. Egal wie kurz das war.
Naja, er war ja dabei. Er war nicht wirklich Teil von Deathwatch. Und dann kommt ein Angriff aufs Lager und dann können sie direkt ihre Fähigkeiten das erste Mal einsetzen. Yay!
Und dann entscheiden sie sich für Terrorismus. Widerstand.
Ja. Sie sagen,
nachdem sie debattiert haben 30 Jahre.
Ja, ich glaube, jetzt könnten wir vielleicht tatsächlich das mal ausprobieren. Lass uns doch in die Hauptstadt gehen, wo der echte König und der falsche König rumlungern. Beziehungsweise der echte König in Gefangenschaft sich befindet. Und dann schmuggeln sie sich mit einem total gerissenen Trick in die Stadt. Nämlich, indem sie einen Karren nehmen und alle einfach drauf sitzen und reinfahren.
Wir sind Händler.
Sie nutzen ja nicht mal einen Force-Mind-Trick.
Ja, das stimmt. Aber die Sache ist, sie haben es ja etabliert trotzdem in der Folge. Droiden sind halt kacke doof. Die kommen über Masse. Das heißt, es hat durchaus wiederum in Universe Sinn ergeben, was da passiert.
Ja, die normalen, also die B1 und B2s sind halt nicht so schlau.
Ja, die Kampf- und selbst die Generäle sind jetzt auch nicht die hellsten Kerzen, wenn man sich anhört, was danach so passiert mit Kalani.
Obwohl ich den ganz cool finde.
Und ich finde die Generäle immer ganz cool, diese Generäle, aber die sind trotzdem immer noch flawed auf jeden Fall. Ja, auch boring, wenn sie gewinnen würden.
Okay, das ist Folge 1 von diesem Vierer-Arc und Folge 2, dann Frontrunners, spielt jetzt in der Stadt.
Und die zieht sich irgendwie ein bisschen, die Folge, finde ich. Ja. Weil es wirklich die ganze Folge nur das Gleiche ist. Sie machen irgendwie 3-4 Aktionen wirklich in dieser Stadt.
Sie erschießen Druiden.
Genau. Sie überfallen gegen Ende, glaube ich, auch einen der größten Transporte noch. Messen sich auch mit SKDs mal. Aber sonst passiert da... Auch so gesprächstechnisch passiert da nicht wirklich viel. Erst in Folge 3 passiert dann wieder erstmal immer noch relativ viel. Du kriegst nur ein, zwei Gespräche im Palast, die wichtig sind, weil dann quasi etabliert wird, dass halt dieser Rash nicht hinterherkommt und deswegen ein Druidengeneral rangezogen werden muss.
Ja, also wir haben unter anderem ein Gespräch zwischen Sanjay Rash und Ramses Dendup, dem alten König, wo Sanjay Rash dem alten König vorwirft, dass er die Rebellen irgendwie angestiftet hat und der zu Recht sagt, aber ich saß im Gefängnis, ich habe überhaupt keinen Kontakt nach draußen. Ja, ich glaube dir nicht. Also man merkt das schon, dass Sanjay die Zügel ganz schön aus der Hand gleiten in jeder Hinsicht.
Ziemlich geeignet.
Ja. Und die Rebellen steigern sich halt Stückchen für Stückchen mit den Überfällen, die sie machen und haben dann aber so dieses, ja, aber die Druiden, wir müssen irgendwas wirklich Entscheidendes machen. Und dann kommen sie auf die Idee, die Druiden werden alle mit Energie gespeist über ein zentrales Kraftwerk. Und wenn sie das Kraftwerk ausschalten, dann haben die Druiden irgendwie nur noch Energie so für einen Tag oder so. Und dann hören sie auf. Also... Ich weiß nicht, läuft der Rest der Stadt dann von einem anderen Kraftwerk?
Die haben ja Biester bestimmt irgendwo, okay, die dann in Hamsterrädern laufen.
Damit betreiben sie dann Krankenhäuser. Ich will da gar nicht drüber nachdenken. Also sie greifen wirklich entscheidend wichtige Infrastruktur der Stadt an, um die Druidenarmee in Arm zu legen.
Ja, aber so funktioniert Widerstand ja auch. Unter anderem.
Ja. Ich weiß nicht.
Hast du nicht Tribute gesehen? Dann machen die das Gleiche.
Habe ich nicht.
Das ist wirklich nicht.
Den ersten habe ich gesehen.
Ja, witzig. Ich habe witzigerweise gerade mit meiner Ehefrau die nachgeholt, die Filme. Die sind echt ziemlich gut.
Echt?
Für ein Teenie-Franchise ist es echt gar nicht schlecht.
Also ich habe den ersten geschaut und ich fand den halt vor allen Dingen ziemlich langweilig. Und dann hatte ich nicht so die große Erinnerung. Darum geht's gerade gar nicht. Also, sie hacken dann einen Plan aus, einen Panzer außer Gefecht zu setzen und den dann zu nutzen, um die Tore zu sprengen zu dem Kraftwerk und es damit auszuschalten. Und das geht tatsächlich auch auf. Wichtig dabei ist, also was ja auch immer wieder aufkommt, ist, die Jedi dürfen nicht sichtbar eingreifen. Weil ansonsten können die Separatisten sagen,
genau, und mittlerweile noch Obi-Wan und Anakin auch weg, es ist noch Ahsoka da geblieben.
Sie lassen, das ist auch super Idee, sie lassen ihren Teenager-Padawan allein auf dem Planeten zurück.
Das ist ja ein Charakter für Jedi.
Das ist richtig, ja. Aber sie schaffen es auf jeden Fall, woraufhin Dooku Sanjay Rash sagt, du bist ein Versager. Ich schicke einen eigenen General. Und dann kommt Kalani, den du schon erwähnt hast.
Aber kommt der noch in der Folge an? Ich weiß es nicht tatsächlich.
Nee, den schickt er. Also hier sagt er nur, er schickt den und in der nächsten Folge ist er dann da.
Dann ich glaube, was wir ein bisschen vergessen ist, ich glaube, in der Folge wird ein bisschen etabliert, dass der General zumindest auch das gar nicht so gut findet, was dieser neue König macht.
Genau, es gibt den Kommandanten der Onderonischen Armee und der fängt an, Fragen zu stellen.
Ja, das ist halt primär ein Loyalist eigentlich, dem Thron verpflichtet, nicht wen wer drauf sitzt und fängt aber trotzdem an, ein bisschen zu bröckeln.
Genau, also sollen wir das wirklich? Also ist das eine gute Idee? Der heißt Tandin. Oh, Akhenaten Tandin. Ich find super, Akhenaten einfach irgendwie einen ägyptischen Namen da reingedroppt. Ach, warum nicht? Einfach irgendwelche
antiken Kulturen. Sie haben ja quasi auch eine Pyramide irgendwie so halb und die Architektur ist so ein bisschen ISIS klingt ja
schon wie ISIS. Die Stadt heißt ISIS.
Ja, ich glaube, das ist actually wirklich Absicht gewesen.
Also, dass die Stadt nach ISIS klingt, ja, weil sie ja schon sehr, sehr lang benannt ist.
Die Sachen auf Duxun sind auch irgendwie von der Architektur irgendwie doch auch irgendwie an. Die Masassi-Pyramiden, die auch zum Beispiel, die auch
Sklaven waren daher. Duxun sehen wir gar nicht hier. Also
leider nicht, das fand ich ein bisschen schade, aber hätte nicht reingepasst wahrscheinlich noch zusätzlich.
Onderon hat nämlich noch einen Mond, Duxun, der auch bewohnbar ist.
Ja.
Und
von dem geht dann eine andere Rebellion mal irgendwann aus.
Es ist erstaunlich wichtig. Das ist schon länger her, ja. Und hier geht es aber wirklich nur um Onderon. Und wie ich ja schon sagte, die Stadt hat sich nicht verändert seit KOTOR. Und es ist auch hier alles so ein bisschen antike-mäßig weiterhin gehalten, aber halt wilder Mischmasch. Wir hatten im Zygeria-Arc einen Planeten, der ganz klar designt war, um auszusehen wie Rekonstruktionen von Babel und ähnlichen Städten der Region und der Zeit. Und das hier ist jetzt irgendwie so einfach ein Mischmasch. Rom, Ägypten, was wir da noch reingeworfen
haben. Welche Hochkultur wir noch so kennen, schmeißen wir hier rein.
Oho. Also Akhenaten Tandin, er ist gar nicht so ein Fan davon, was passiert. Das wird tatsächlich wichtig.
Ja.
So.
Das macht die Folge übrigens gut und das machen die danach auch noch gut tatsächlich, dass sie das etablieren, dass Widerstand nicht nur über nicht nur die Ziele erfolgt, sondern auch über die Menschen, die das mitbekommen.
Mhm. Ja, es gibt dementsprechend auch irgendwie diesen Punkt, dass Leute Angst vor denen haben, vor den Rebellen. Und die ja als Terroristen dargestellt werden. Aber wir sehen sie nie was machen, was wirklich Zivilisten beeinträchtigt.
Ja, vor allem sehen Zivilisten auch regelmäßig, wie sie was machen, was ihnen eigentlich den Arsch rettet. Also halt Droiden erschießen, sonst irgendwas. Und das sind nur Maschinen. Also das ist ja nicht mal Widerstand gegen Lebende.
Das ist nur Beschädigen von...
Ja, gut. Ja, genau. Die Debatte machen wir jetzt nicht auf, ob Droiden in Star Wars Lebewesen sind. Und sitzen wir... Also ich habe da eigentlich keine Meinung zu, wenn ich ehrlich bin gerade. Ich glaube, das hängt davon ab, wie die programmiert sind, was deren Purpose ist. Droiden sind für mich keine
Lebewesen. Und wie lange sie schon laufen und wie komplex ihre Programmierung geworden ist. Also ich sage, R2 ist auf jeden Fall ein Lebewesen.
Ja,
C3PO auch. Aber ein frisch vom Band gelaufener B1-Droide ist nur ein potenzielles. Also ich glaube nicht, dass der die Rechenkraft hat, um ein
wirkliches Bewusstsein. Die reden ja auch fast eigentlich auch nur, also diese witzigen Lines, weil A braucht so Comedy Relief irgendwo. Und weil sie halt dumm sind.
Ja.
Eigentlich gar keine so gute Logik, aber es ist halt witzig. Ich mag die Sprüche von denen total. Ich find die Droiden teilweise richtig witzig. Es tut mir ein bisschen leid, ich schäme mich immer so ein bisschen.
Nein, das hängt echt davon ab, in welchem Medium.
Weil den Film passt immer gut, weil da sind sie halt dafür da.
Ich finde, in den Filmen funktionieren sie gar nicht so gut, aber in der Clone Wars-Serie und am besten haben sie mich für in Jedi Survivor funktioniert, wo man ja wiederaktivierte alte Clone Wars Battle Droids hat und es wunderbare Szenen da gibt wie einer Haha, ich muss immer nur alle Viertelstunde melden, dass alles in Ordnung ist und ansonsten kann ich hier stehen und die Aussicht genießen. Das ist aber auch wirklich schön und hier passiert nie was. Der beste Ort zum Einsatz aller Zeiten, während man schon an der Kante hängt. Ja, genau, um den runterzuholen. Oh, das
ist ein bisschen gemein eigentlich.
Mm, ja, ich glaube, den muss man tatsächlich, also man zieht sich hoch und wirft ihn runter oder man messert ihn mit dem Lichtschwert.
Ich habe ihn nicht mal ausreden lassen.
Mm, ich habe ihn lange angehört, der hat wirklich viel Text.
Ja, das ist...
Ja, da.
Ich bin ungeduldig.
Ja. Okay, Folge 3. Was passiert in Folge 3? The Soft War.
Ich glaube, in 3 gibt es einfach Streit, wie sie weiter vorgehen sollen tatsächlich, wenn ich mich recht erinnere.
Weil also vor allen Dingen gibt es eine drohende Hinrichtung.
Ja, stimmt. Kalani will Druck ausüben.
Ja.
Schön das Volk bestrafen.
Und Kalani, genau, der frisch eingetroffene Druidengeneral, also einer von diesen boxigen... der die ganze Zeit redet, der sagt, nee, wir müssen die aus der Deckung locken. Und der Plan ist, den alten König hinzurichten.
Ja, der Plan ist es primär, also der ist ja nur ein Tool am Ende, ist der Plan von Druides, glaube ich. Ist ein Callback zu dem, was immer gerne vor einer Episode läuft. Ich glaube, bei der ersten Folge der Arc ist nämlich der Titel irgendwas mit Fear Can Win No War oder so. Mhm. Ich habe vergessen, was da stand ganz am Anfang. Bei der allerersten Folge des
Arcs. We must first win the will of the people, that is the only way.
Ich meine, es spielt ja vor jeder Folge, ist immer noch kurz ein Zitat vor.
Struggles often begin and end with the truth.
Genau, aber das von der ersten Folge ist als mit 4. Und das ist im Endeffekt ein Setup für das, was Kalani dann versucht. Kalani möchte nämlich
Fear. Fear is a malleable weapon.
Genau, so. Und diese Waffe packt dann Kalani in Folge 3 erst nochmal aus, weil da möchte er hin.
Oh, da hast du jetzt aber einen ganz schön Setup-Payoff-Trick
konstruiert. Muss auch mal sein. Soll doch gute Dinge erwähnen.
Ja, alles gut. Okay, also es wird verkündet, dass der König hingerichtet werden soll, beziehungsweise es wird geplant und die Rebellen bekommen davon Wind. Also einer von ihren Spionen kommt zu ihnen und sagt, hey, die wollen den König abmuxen. Fertig. Oh, was wir verpasst haben, ist, die Rebellen sollen einen Anführer wählen am Ende
der
zweiten Folge. Und sie entscheiden sich für Steela. Die immer
einen ruhigen Kopf. Die richtige Entscheidung ist auch.
Die hat immer einen ruhigen Kopf, die ist eine hervorragende Scharfschützin, die weiß, was zu tun ist, die kann gut mit Leuten umgehen, während Saw halt überall
aneckt. Und im Kämpfen ist.
Ja, Saw findet das jetzt nicht so toll. Ich glaube, der wäre gerne selber der Anführer gewesen.
Das wäre ein kurzer Widerstand geworden.
Ja, aber Steela ist jetzt Anführerin und hat zu entscheiden. Ahsoka ist auch immer noch dabei und ist hin und her gerissen, dass sie denen helfen will. Vor allen Dingen Lux, aber auch den anderen. Aber gleichzeitig halt eben sich an die Befehle von ihren Jedi-Vorgesetzten halten soll.
Ja, die immer wieder das Gleiche wiederholen tatsächlich.
Ja, nein, darf nicht.
Darf nicht sein.
Darf nicht sein.
Böse.
Ja, dann... Wird jetzt überlegt, wie wollen sie das machen? Und Steela sagt, lass uns zuschlagen während der Hinrichtung, dann haben wir die größte Wirksamkeit im Grunde.
Ja, auch die größte Falle ist, glaube ich, dann die Erwiderung von Saw, wie sie dann reintappen.
Das ist schön, denn was macht Saw danach?
In die größte Falle reintappen, die ihm möglich war. Denn Saw ist dann der Meinung, ich höre nicht auf meine neu gewählte Anführerin und ich versuche den König alleine zu befreien und stürme einfach mal. Also stürme nicht, aber ich infiltriere den Palast und befreie den König. Und das scheitert natürlich gloriously. Ist eigentlich ein Wunder, dass dieser Mensch wirklich hinterher noch in Rogue One eine Rolle spielt. Also quasi zu Beginn von Rogue One sogar noch lebt. Ist eigentlich ein Wunder, wirklich.
Ja.
Mit den Vorgehensweisen. Wobei, ich habe mir dann so gedacht, es ergibt irgendwo Sinn, dass dieser Trotzkopf, weil das ist ja auch später immer noch in allen Medien danach, und Sturkopf, aber aufgrund der Sachen, die auf Onderon erlebt und auch danach wahrscheinlich im Widerstand, so ein überparanoier Mensch wird quasi.
Ja.
Das passt eigentlich ganz gut, weil er diese Fehler gemacht hat und jetzt einfach übervorsichtig wird dann.
So wird er ja gezeichnet, dass er wirklich paranoid wird.
Ja, und das wird einen Grund haben dann.
Ja.
Das war dann der erste Grundstein vielleicht, dass er da quasi...
Ja. Das macht Sinn. Also ich meine, er will den König befreien und dann stellt sich heraus, er kommt zwar leicht rein, aber da sind halt so Einwegschilde im Sinne von, du kannst rein, aber nicht wieder raus. Das ist, wie auch immer, er wird festgesetzt und dann wird er gefoltert von Kalani, dem Druiden.
Tolle General. Kinderserie auch immer, finde ich. Ich liebe es bei Clown, was das Thema ist, Krieg. Das kann man ja noch irgendwie vielleicht kindlich verpacken, aber dann zeigen sie Folterszenen, reden von Exekutionen.
Das war auch der Zugeria-Arc mit den Sklavenhaltern, ja. War auch so, for kids.
Ja, oder später mit den Night Sisters.
Aber sagen wir so, ich kann überhaupt nicht einschätzen, was man Kindern zutrauen kann oder nicht. Ich denke mir nur manchmal hier so, wow, ich weiß nicht, ob ich das Kids zeigen würde.
Teenies. Ja. So ab 10 vielleicht. So 10. Ich meine, wann hast du das erste Mal Star Wars gesehen?
Ich weiß es nicht mehr.
Und ich weiß es wirklich nicht mehr. 6.
Ja, keine Ahnung.
Ich habe noch Angst gehabt vor jedem Schatten in meinem Zimmer, weil es Darth Vader sein könnte.
Oh. Ja.
Da musste man, vom Bett musste man so ein Ding abbauen, weil das in der Nacht aussah wie der Helm von Darth Vader.
Oh, das ist süß. Nee, ich glaube, ich hatte nie Albträume, aber ich kann mich auch nicht erinnern an eine Zeit, wo ich Star Wars noch nicht gesehen hatte. Also ich muss so klein gewesen sein, dass das alles irgendwie so verschwommen ist.
Der Babymilch schon. Ja. Das ist schon blaue Milch.
Ja, also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir Episode 6 als erstes gucken durften, mein Bruder und ich, und dann nichts verstanden haben, aber trotzdem cool fanden.
Ich glaube, es war bei mir auch einfach am Rande Episode 6 tatsächlich. Ich kann mich erinnern, dass ich irgendwie von der Couch noch gesehen habe, wie Vader quasi auf den Todesstern runter mit dem Imperator kommt, die Rampe von der Lambda-Fähre runter.
Mhm.
Funny.
Ja.
Ich bin gut im Derailen, merkt ihr übrigens.
Oh, oder? Ja, also die Sache ist, ich bin da auch sehr gut drin und wir gegenseitig irgendwie, wir enablen uns gegenseitig.
Der Podcast richtig. Heißt jetzt Oh, ein Schmetterling.
Oh, draußen regnet es gerade ziemlich arg und Nico ist gerade mit dem Hund unterwegs, das tut mir leid.
Auf Mugeto regnet es auch meistens tatsächlich. Schnee,
ist das so?
Schneeregen und Regen, ja. Ah, okay. Mugeto ist nicht so schön, da sterben manche Jedi-Ritter tatsächlich irgendwann mal.
Hm. Und Kamino ist eigentlich auch immer Regen.
Ja, das ist einfach immer Wasser. Ist das wirklich Regen?
Naja, es ist auch eigentlich immer Regen.
Pressing da.
Das ja. ist, ja.
ja.
Obi-Wan, der da auftaucht wie so eine ertrunkene Ratte.
Ja. Haben die da Schwimmbäder?
Wozu brauchen sie das?
Willst du darin schwimmen? Egal.
Mehr? Ja. Also, Saw wird gefoltert, aber Tandin, der General der Truppen, der onoronischen Truppen, verhindert, dass er wirklich umgebracht wird. Da merkt man auch nochmal, dass der damit nicht einverstanden ist, was da passiert und was Kalani und Sanjay Rash
umsetzen wollen. Vor allem reden die sind ja auch danach noch zusammen sogar. Also Saw und Saw prangert ihn quasi auch an, dass er nicht loyal gegenüber Rash sein sollte, sondern dem Volk gegenüber tatsächlich.
Ja. Und das scheint durchaus Eindruck zu machen auf den Herrn.
Vielleicht gibt es da einen Payoff.
Wir kommen zum Tag der Hinrichtung. Wofür sie eine Laser-Guillotine bereit.
Das habe ich nicht ganz verstanden tatsächlich.
Also da sind Laserstrahlen.
Ja, aber wofür sorgen die
und
denn?
Und da kannst du Dinge durchbewegen, problemlos. Aber wenn dann diese Vorrichtung durch die Stäbe von zwei Magna Guards aktiviert wird, schneidet es das durch. Also sie demonstrieren das mit einem Obst, mit einem Apfel oder so, den sie da reinhalten.
Genau da, ich was Handy guckt wahrscheinlich.
Kann sein. Und also sie hält den Apfel rein, dem Apfel passiert nichts, aber dann halten die ihre elektrifizierten Stäbe dran und zack, wird der Apfel durchgeteilt.
Okay.
Und sie zwingen also König Dendup dazu, sich dahin zu knien und den Kopf da durchzustrecken. Und hinter ihm stehen also die Druiden und schicken sich an, das zu aktivieren, was dann den Kopf abtrennen würde in dem Moment. Also schon ziemlich fieses Setup. Und dann greifen natürlich die Rebellen an.
Haben auch Erfolg, aber nur kurz.
Ja.
Eine Überraschung.
Ja. Naja, gut, es sind sehr viel mehr Druiden da, die auch noch in der Hinterhand gehalten wurden, weil natürlich ist es eine Falle.
Ja.
Aber Saw ist offensichtlich zu Tandin durchgedrungen. Denn der kommt jetzt auf einmal mit Palastwachen bzw. mit onderonischen Truppen und fällt wiederum den Druiden in den Rücken. Und Sanjay Rash werden die gerade so
mocha. War damit Ahsoka davor, dass sie sich einschalten möchte? Weil sie war kurz davor, sich einzuschalten in der Folge.
Sie tut das sogar dann. Also sie hat sowieso schon das
am Ende erst,
ne? Ja, sie hat schon das Lichtschwert in der Hand, um einzugreifen, muss dann aber erst nicht. Aber dann, als die Leute aufbrechen und fliehen, schmeißt sie mehrere Druiden mit der Macht um.
Ja.
Damit ist es dann eigentlich klar, dass da eine Jedi dabei ist.
Ja.
Wop, wop. Hat also sich nicht konsequent an die Anweisungen halten können.
Und genau da habe ich dann aber auch nicht mehr verstanden, warum es der Rest nicht eingemischt hat. Da war es ja eigentlich egal. Da war es im Wolfmund ja ziemlich klar.
Ja, danach ist das auch tatsächlich kein Thema mehr. Dann haben sie jetzt die Rebellen Dendup, bringen den in ihr Lager und sagen, wir sind dir treu und wir schwören dir auch die Treue. Ich meine, Das ist natürlich so märchenhaft verklärt, ne, mit den alten König wieder auf den Thron setzen. Aber ich weiß, wir haben es jetzt nochmal geschaut.
Natürlich. Oh, wir haben den wichtigsten Payoff vergessen, tatsächlich zu erwähnen. Und zwar, das Volk stellt sich gegen die Druiden. Der größte Erfolg im Wirtschaft ist, dass das Volk sich in den Widerstand stellt. Das stimmt. Passiert in der Folge
am Ende. Die halten noch die Druiden auf. Es ist nicht ganz so befriedigend wie ein Nazi mit einem gepressten Stein aus der Asche deiner Freundin zu ohrfeigen, aber es ist schon gut.
Das ist glaube ich, der linksradikalste Moment der ganzen Star Wars Franchise History, ehrlich gesagt, mit diesem Backstein.
Ja.
Ich liebe ihn sehr.
Bricken.
Und dann ist die Folge so vorbei, glaube ich.
Dann ist die Folge vorbei. Dann ist Folge 3 vorbei und wir gehen in Folge 4, die jetzt quasi noch die Auflösung beinhaltet, dass Rebellen und König versus falscher König und Separatisten entscheidend sich auseinandersetzen.
Sie können einfach War heißen, die Folge.
Tipping Points,
ja. Die könnte wirklich einfach War heißen. Es geht um nichts anderes in der Folge.
Mhm. Es gibt auch tatsächlich eine Szene, die auch mich wiederum erinnert hat an Andor, nämlich ein großes Hologramm, das zu Leuten redet. Nur in diesem Fall ist es ein Hologramm vom alten König, von Dindum, das Ahsoka reinschmuggelt, der den Leuten sagt, oh, wir müssen zusammenhalten und das Richtige tun.
Ja.
Aber was ich meinte ist, ich weiß, Nico und ich haben das geguckt, vor kurzem natürlich, um drüber reden zu können. Und ich da so, ich meine, wenn wir die Chance schon haben, brauchen wir die Monarchie wirklich. Der Dindum ist eigentlich ganz nett, aber habt ihr schon mal über andere Staatsformen nachgedacht?
Die Monarchie ist ja irgendwie nichts wirklich verwendet. Das ist ja so Alderaan, Chandrella. Mhm. Ist ja eigentlich irgendwie ziemlich etabliert je nach Planet.
Ja,
auch nichts Negatives. Auch bei Star Wars ist es nicht oft so oft negativ, weil das sind in der Regel nicht so Monarchien. Außer es sind so viel Rationer macht, wo das Volk wirklich darunter leiden würde. Das ist der große Unterschied,
glaube ich. Es gibt sehr viele nette Monarchien.
Ja, also auch Naboo ist ja auch eine Monarchie.
Da werden die wird die Königin ja gewählt.
Was irgendwie weird ist.
Aber aus einem speziellen Kreis von jungen Mädchen, die von klein auf trainiert werden, Königin zu werden.
Das wäre ich.
Du wurdest von klein auf darauf trainiert, eine Prinzessin zu sein.
Ja. Nee, die Königin.
Eine Königin, Prinzessin. Entschuldigung.
Du musst Prinzessin sein.
Du musst ja erstmal sozusagen Schritt für Schritt.
Nee. Direkt nach vorne.
Direkt Königin.
Okay. Direkt herrschen.
Ja, und was ist dann passiert?
Ja, dann haben die Leute festgestellt, Monarchien sind nicht cool. Und dann wurde ich abgesägt, bevor es was war.
Das tut mir leid.
Ja, ich wäre eine furchtbare Königin gewesen.
Die Leute hätten verzweifelt. Dich geliebt und verzweifelt werden.
Genau.
Ja.
Anderes Franchise.
Also, das ist unser Auftakt in der Folge. Große Ansprache des Königs an sein Volk per Holo. Und dann bleibt mehr oder weniger Kalani und Sanjay Rash nichts übrig, als zu sagen, wir müssen diese Rebellen jetzt zerstampfen. Wir müssen sie auslöschen. Und bei den Rebellen kommt die Frage auf, wollen wir diesen finalen Kampf in der Stadt durchführen? Und Steela Guerrera sagt dann nein, wir locken sie raus in den Dschungel. Erstens, wo wir den Geländevorteil haben und zweitens, wo weniger Zivilisten in Gefahr kommen.
Wieder Full Circle für den Muad'Dinn.
Ja.
Rauslocken aus dem Land. Es läuft aber gar nicht so gut, weil die Druidenarmee neue Truppen bekommt.
Ja.
Ich weiß gar nicht, ob diese Gunships, kam die da wirklich das erste Mal vor, diese Gunships? War das wirklich das erste Mal?
Ich glaube, ja. Und das ist auch der Punkt, weswegen Leute sagen, zumindest sagen das die Trivia auf der Wikipedia, dass das eine Parallele ist zu den Mujahedin, weil die nämlich von den Sowjets auch mit neuen Gunships. Hallo?
Hallo Hund!
Ein sehr nasser Hund ist gerade reingekommen.
Ein nasser Wookie. Na doll.
Jetzt haben wir auch eine nasse Lilly.
Jetzt bin ich Hafner.
Danke, Indy. Deine Wookie-Geräusche sind ziemlich gut.
Jetzt meine zweite Karriere. Nach Königin wurde ich dann Wookie.
Ah. Ja. Alles sind ja durch. Sehr ähnliche Karrieren.
Next Step Gunship.
Ja. Ich meine, Königinnen haben ganz viele komische Haare auf dem Kopf und Wookies haben ganz viele komische Haare überall. Das ist im Grunde nur, das eine ist das andere
mit Haarnadeln. Stelle ich mir gerade Chewbacca in dem Dress von Amidala vor, aus Episode 1.
Ja.
Slay.
Ja. Doch, kann ich mir vorstellen. Das ist tatsächlich auch der Punkt, weswegen zumindest die Trivia auf der Wikipedia sagt, dass da viele Parallelen zu den Mujahedin und dem Kampf gegen die Sowjets ist, weil die auch in Afghanistan irgendwie neue Gunships eingesetzt haben. Was auch immer und wie auch immer. Das habe ich jetzt nicht weiter verfolgt.
Und damit sie wahrscheinlich besser an diese ganzen Tunnel und so rankommen des Tages.
Mit Schiffen?
Achso, ich meinte tatsächlich gerade einfach, dass wahrscheinlich eine Art neue Helikopter eingesetzt haben, nicht Schiffe.
Ja, deswegen, ich weiß auch nicht, was die Gunships sind, die da eingesetzt wurden, aber
ich habe leider keine Ahnung von Warfare. Deswegen bin ich da auch ein bisschen raus.
ein Soviet-Attack-Gunship, die Mil-Mi-24 Hind.
Ah, Hind ist tatsächlich, aber ist Hind nicht ein Helikopter?
Das fragst du, du fragst absolut.
So, weil wichtig,
soll ich das googeln?
Ein Hind ist zumindest in Metal Gear der meist eingesetzte russische Helikopter aus der Golfkriegszeit. Wenn ich mich nicht irre. Ich meine, dann ist es ja. Das
ist ein Helikopter.
Das ist ein Helikopter. Also dann hast du wirklich sehr gut.
Es ist ein fliegendes Gunship. Ich finde, die haben auch tatsächlich ein Design, das ein bisschen an Armee-Helikopter aus der Zeit erinnert. Und sie haben vor allen Dingen Schilde, die verhindern Ray-Shields, dass die da durchkommen. Und Ahsoka fragt wieder die hier, die sag mal, können wir nicht langsam, jetzt wo sie auch wissen, dass wir hier sind. Und die, ja, nee, aber vielleicht haben wir da eine alternative Lösung.
Wir schalten eine vierte Partei ein, die nicht zu uns gehört, aber dann doch irgendwie doch zu uns gehört.
Ja, Obi-Wan schaltet Hondo Onaka ein, was ziemlich unterhaltsam ist, angesichts der Tatsache, dass kurz auf diesen Arc, der Arc folgt, in dem Hondo Onaka wiederum ein Schiff voll Jedi-Babys überfällt.
Stimmt! Ach, das ist ja...
Hondo Onaka,
Timelines are interesting.
Hondo Onaka wechselt seine
Ja, aber es ist ja ein Charakter tatsächlich. Da, wo die Credits fließen, ist Hondo Onaka.
Ja, auf jeden Fall, der kriegt den Auftrag, Waffen nach Onderon zu bringen zu den Rebellen. Und das tut er dann auch. Fliegt also von Florum mit im Grunde Panzerfäusten, ja. Raketenwerfern, dahin und gibt sie. Und damit schaffen sie es tatsächlich, den Gunships beizukommen. Offensichtlich geht diese Schlacht die ganze Zeit, während Obi-Wan Kontakt aufnimmt mit Hondo, der sein Schiff belädt, dann losfliegt, die ablädt.
Aber es wurde ja auch in der Folge davor established, also vor dem Arc, auch wenn das danach spielt, dass Hondo Nakas Basis in der Nähe von Onderon ist, auf einem Planeten. Also nicht im gleichen System, aber es ist nicht weit von da weg ist am Ende des Tages.
Dass Florum und Onderon zumindest in der gleichen Region des Outer Rim liegen.
Und im Sinne von guten Dingen, eigentlich ist der Warfare ganz, da komme ich das her, weil ich am Anfang meinte, mit sie kämpften quasi mit Flugsauriern als Kampfjets.
Das ist tatsächlich ziemlich cool. Ganz viele große Viecher, die sie dafür gemodelt haben, die Bomben fallen lassen, Dinge durch die Gegend werfen, auf denen die Rebellen reiten. Die sind tatsächlich ganz cool. Die sind so wirklich flugsauriermäßig in dem Sinne, als dass sie auch die Flügel so halb einklappen und dann auf den Händchen an den Flügeln laufen können.
Ja.
Sieht nicht aus, als sollte es fliegen können.
Aber es tut's.
Und ist cool.
Ja, die Gunships sollten auch nicht fliegen, wie die aussehen, ehrlich gesagt.
Ja, nichts in der Star Wars-Galaxie fliegt nach
Repulsoren regeln das schon.
Ja, die Regeln der Physik sind einfach anders als bei uns. Ja. In dieser finalen Schlacht wird jetzt entschieden von Kalani, dass sie den König aber auf jeden Fall ausschalten müssen. Der befindet sich im Lager, deswegen gibt es einen Trupp, der vorstößt, um den König zu erledigen. Und dann versuchen Lux und Steela wiederum den König zu retten.
Mit diesen coolen Kommandodruiden.
Ja.
Die Special Ops-Druiden.
Die Special Ops-Druiden, die bewegen sich sehr cool, die Assassinen.
Ja, so Froggy-mäßig. Springen halt wie Frösche.
Ja, also was die ein bisschen machen, ist auch das, was später die HK-Druiden teilweise machen. HK?
Du meinst ja doch die HK-Einheit,
oder? HK-Druiden, die Assassinen-Druiden. Dass sie eben die Tatsache nutzen, dass ihre Gelenke nicht wie die von Menschen funktionieren müssen. Also diese Assassinen-Druiden können die Arme auch einmal ganz im Kreis drehen oder sich vollkommen in unterschiedliche Richtungen kippen, beugen und dergleichen. Das wird eigentlich ganz cool genutzt dabei. Ja. Und sie schaffen es, den König zu retten. Aber da ist auch ein Gunship. Und Saw sieht nur das Gunship und schießt das ab, worauf das in die Klippe fliegt, auf der die anderen stehen, worauf Steela in den Abgrund fällt. Lux Bonteri hält sie gerade noch fest. Dann kommt Ahsoka und schnappt sich Lux Bonteri und schwebt den mit der Macht in Sicherheit. Und dann fängt sie an, das Gleiche mit Steela zu machen. Und sie hat sie schon quasi, sie müsste ihn jetzt nur noch einen halben Meter nach vorne schweben lassen.
Dann schießt das Gunship nochmal.
Dann schießt Patsch. Und Ahsoka lässt sie fallen und Steela fällt. Ja. In ihren Tod.
Wieder war Saw Gerrera unvorsichtig und es hat gar nicht so geile Konsequenzen gehabt. Könnte ja ein Grund sein, irgendwann mal vorsichtiger zu agieren.
Ja. Aber Steela ist tot. Dafür haben die Rebellen gewonnen. Also sie haben diese Schlacht gewonnen. Sie haben vor allen Dingen aber auch die Herzen der Onderoner gewonnen. Die Rebellion breitet sich immer weiter aus. der alte König...
Sehr schnell abgehakt, ja, das Ganze eigentlich.
Der alte König soll wieder eingesetzt werden. Und wir sehen noch, dass Kalani mehr oder weniger von Dooku gesagt bekommt, ja, der Planet ist verloren, hau da ab und erledige noch was.
Ja, und Rash wird sich noch beschweren, wird einfach erschossen.
Ja, das ist so, Moment, kann ich mit ihrem Manager reden? Ja,
bonk.
Ja.
Bye-bye.
Es ist so, Entschuldigung, dachtest du, der Sith-Lord sagt, ach, das tut mir aber leid, dass das schiefgegangen ist. Ich gebe dir noch eine zweite Chance.
Ja, ein bisschen so lange nützlich für die?
Naja.
Wie du nützlich für sie bist.
Du weißt, sie wissen ja alle nicht, dass er ein Sith-Lord ist, aber ich glaube, er hat vielleicht, sollte sich vielleicht doch schon langsam einen Ruf erarbeitet haben, dass er zumindest nicht weichherzig
ist. Ja, wie war das nochmal von Ki Adi-Mundi? Dooku würde niemals einfach irgendwen Unschuldiges töten. Ki Adi-Mundi einfach der Mensch mit den meisten falschen Aussagen.
Kirianer mit den meisten falschen Aussagen.
Ja, Entschuldigung. Ja, korrekt.
Das ist wichtig. Er hat ein sehr viel höheres Hirn und ist der einzige Jedi, der Sex haben darf.
Das wusste ich gar nicht.
Das wusstest du nicht?
Nee.
Es ist gesetzt, dass die Kirianer kurz vorm Aussterben sind. Es gibt nur sehr wenig. Ah. Und deswegen hat er die Sondererlaubnis, Nachkommen zu zeugen.
Ja, das ist ja nett von den Jedi.
Ja, er ist der einzige Jedi, der rummacht. Also der offiziell rummachen darf. Die anderen machen ja offensichtlich auch
rum. Die Comics dazu, das ist eine Comicgeschichte, oder?
Ich weiß nicht, wo das gesetzt wurde mit den Sirianern.
Es gibt ja durchaus einige Comics mit Ki Adi-Mundi.
Hm.
In einem soll sich wie eine Karen verhalten haben.
Das passt ja dazu, dass er...
Ja, sagt, schon, oder?
Das nicht. Das kann nicht sein.
Finde ich auch sehr ein Charakter.
Ja, also. Onoron ist befreit, in Anführungsstrichen.
Und ist direkt wieder auch heile tatsächlich.
Ja, ne? Man sieht nicht so wirklich Spuren vom Krieg. Es gibt eine Statue.
Man sieht anfangs, dass Rash noch da ist, sieht man ein paar brennende Häuser und so ein Itzis. Isis, Itzis, ich weiß es auch nicht mehr.
Isis, ja.
Und kaum ist King Dindup wieder da, ist alles heile.
Ja, die haben halt schnell neu gestrichen. Und sie haben vor allen Dingen dann auch ein Denkmal aufgestellt für Steela. Saw ist jetzt der letzte Guerrera. Und das Lux wird ernannt zum Senator. Und sagt auch noch zu Ahsoka, hey, übrigens, der König Dendup und ich, wir planen auch, den Planeten von den Separatisten weg in die Republik zu führen. Ende gut, alles gut. Außer Steela.
Credits.
Ja. Ich meine, es ist ja nichts Neues, dass Star Wars gerne mal was zu sagen hat zu große Imperien kämpfen in Dschungeln gegen Leute mit viel weniger technischen Möglichkeiten.
Teasest du gerade an, dass das die alte Trilogie vielleicht was mit dem Vietnamkrieg zu tun hatte?
Ich meine, George Lucas hat das sehr offen gesagt.
Star Wars ist nicht politisch.
Ja, bitte, keine Politik in meinem Star Wars, ne? Sagt zumindest ein guter Teil der Menschen im Netz. Ich finde, das hier ist halt alles durchaus ein bisschen holprig und es leidet auch ein bisschen drunter, dass wir Ahsoka möchte von Lux, dem weichgespülten Fähnchen im Winde, was, aber der möchte was von Steela, was, also dieses ja. Love Triangle, das greift nicht.
Ich glaube, die wollen schon das Richtige, die wollen alles drin haben quasi, wie so eine Star Wars Geschichte, so ein bisschen das Magische, die Prison Commentary, trotzdem ein bisschen Liebe auch mit drin. Und in manchen Storylines funktioniert das einfach nicht so gut. Genau wie halt die philosophische Debatte, ob es Terrorismus ist oder Widerstand, die fällt ja auch so ein bisschen flach, obwohl sie eigentlich... Ich meine, die kann ja das ganze Franchise begleiten. Gerade die Klonkriege kann das durchgehend begleiten, die Debatte. Deswegen, ich finde die Folgen insofern gut, weil sie das Ganze mal aufmachen, weil die meisten Folgen zeigen eigentlich immer nur die Folgen davon, nicht was die Hintergründe der Entscheidungen sind.
Ja. Es ist zwar sehr viel Piu-Piu-Piu, aber immerhin geht es darum, dass zum Beispiel sie nicht dort auftauchen und einfach mit Lichtschwertern das Problem lösen dürfen, in dem Fall, aus politischen Gründen. Das ist immerhin etwas, ja? Flugemonster finde ich gut. Ich finde, es gibt ein paar nette Momente zwischen Kalani und Rash. Speziell den, wo Kalani ihn mehr oder weniger einfach...
Ja, der ist... Ich muss zugeben, ich finde eigentlich die Charaktermomente mit dem General und Rash eigentlich ganz gut, auch mit Dendup. Also wirklich der Charakter, den man am besten wirklich verfolgen kann, über alle vier Folgen weg, ist der General und auch von der Entwicklung her. So, der Rest bleibt eigentlich relativ stehen, so was die Positionierung angeht und auch das Verhalten. Auch bei Saw sehen wir nicht, was die Konsequenzen sind von dem, was er jetzt angerichtet hat quasi. Das sehen wir erst in späteren Werken, die wahrscheinlich auch darauf dann irgendwie basiert wurden ein bisschen. Beim General sind wir ganz gut und das finde ich auch ganz, ganz cool.
Und ich finde es tatsächlich irgendwie... Es Es ist ja, wird immer angedeutet, dass Obi-Wan ja mehr macht, als nur irgendwie ein Schiff zu kommandieren, das demnächst übrigens in die Luft fliegen wird.
Upsies.
Die Negotiator heißt sein Flaggschiff. Und sondern eben auch Geheimmissionen übernimmt oder sonst irgendwas. Und dass er Kontakte hat zu weirden Leuten. Und in dem Fall dann so, warte, ich schick mal den Piraten vorbei, der mich vor einem Jahr oder so noch an Dooku gefesselt hat und versucht hat, mich zu verkaufen an den Meistbietenden.
Quasi Diplomaten-Guerilla, Obi-Wan Kenobi.
Ja, so ein bisschen. Also auf jeden Fall sehr pragmatisch, sag ich mal.
Ja, aber passt ja auch zum Charakter eigentlich ganz gut. Dieses leicht Wieselige finde ich bei Obi-Wan immer eigentlich ganz funny. Oder ich finde so ein bisschen, Obi-Wan fuchsig. Ist so ein bisschen, ja okay, fuchsig. Ich finde es besser. Wieselig klingt gemein.
Passt zu einem Ginger besser. Ja.
Wow.
Was? Gut. Ja, das ist der Onderon-Arc. Ich finde ihn jetzt nicht einen der stärksten. Und ich finde, es ist auch keiner, den man gesehen haben muss, um den Rest zu verstehen. Ich finde, es gibt jetzt keine großen Character-Beats für die Hauptcharaktere. Und ich finde auch, dass wenn man Saw Gerrera in anderen Medien jetzt gesehen hat, diese Geschichte, wo
nicht
er herkommt,
genug dafür.
Trägt ihn nicht so richtig.
Und ich habe tatsächlich vergessen, dass er von Onron kommt sogar, bis ich dieses gesehen habe.
Okay.
Weil ich so, ach, guck mal, der Saw.
Ja gut, Lux Bonteri hatte offensichtlich auch vergessen, dass er von Onron kommt bis zu dieser Folge.
Ja.
Und Mina Bonteri. Naja.
Vielleicht kommen wir von Onron.
Kommen die Menschen, sind sie auf Onron entstanden? Es gibt ja unterschiedliche. Oder müsste man mal schauen, was der aktuelle Kanon ist, wo Menschen entstanden sind in der Star Wars Galaxis. Weil es gab zumindest bisher die zwei verschiedenen Varianten. Erstens, sie kommen von Corellia. Mhm. Das ist relativ simpel. Abgesehen davon, dass das korellianische Sonnensystem von irgendwelchen anderen Leuten künstlich zusammengesetzt wurde mit der sogenannten Center Point Station. Und die andere ist, dass sie tatsächlich sehr, sehr, sehr früh auf Coruscant entstanden sind. Gleichzeitig mit einer Spezies, die sich dann zu den Mandalorianern entwickelt, bevor die Mandalorianer eine speziesfreie Gruppierung werden, die sich durch ihre Religion bestimmt.
Mir gefällt die zweite Theorie deutlich besser als die erste.
Also, dass Menschen und Ur-Mandalorianer vom selben Planeten stammen und der Planet ist Coruscant oder Coruscant.
Ja. Es würde auch von der Positionierung Sinn ergeben, von sich da ausgebreitet haben.
Ja, mit, dass das im Core sich befindet. Naja, Corellia ist auch eine Core-World, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, aber weiter außen. Und du hast schon erklärt, künstlich aufgebaut mit Center Point Station. Gut, die Frage ist natürlich, ob im Disney-Kanon überhaupt noch Center Point Station existiert. Das wissen wir noch gar nicht.
Das müssten wir alles recherchieren.
Eines Tages kommt bestimmt mal irgendwas mit Corellia wieder. Kam nicht so Corellia in der Solo-Geschichte kurz vor?
Ja, ja, er beginnt auf Corellia.
Ne?
Ja.
Warum haben sie nicht von der Station geredet? Schade eigentlich.
Nee, da ging es nur darum, dass auf Corellia vor allen Dingen Schiffswerften stehen.
Ja, das ist ja auch der Standard.
Ja, aber im alten Kanon war das so, die Corellianer bauen Schiffe und sind stolz drauf. Und ansonsten ist es Irland. Und die Jedi von Corellia tragen auch grüne Roben.
Echt? Das war wie Irland? Ich überlege gerade, ich kenne Corellia primär aus den Rogue Squadron-Spielen. Und da sind es einfach auch nur Technik statt quasi einfach.
Ja.
Da sieht man nicht viel davon.
Und da ist es dann jetzt, sie werden eher ausgebeutet, um die Schiffe für das Imperium zu bauen und leben in Armut. So oder so, wir sind auf jeden Fall am Ende des Onderon-Arcs angekommen. Wir haben uns durchgearbeitet. Vielen Dank, Lilly, für Ablenkung und für gute Laune und das mit mir erarbeitet zu haben.
Sehr gerne. Wenn ihr wieder Schmetterlinge habt, die ich besprechen muss, dann sagt ihr Bescheid.
Ja. Und das hier war Folge 32 und die nächste Folge, die 33, da haben wir auch eine andere Zusammensetzung als die übliche. Da rede ich nämlich mit zwei Leuten von Star Wars Union und von Radio Tatooine. Das heißt, die 32 und die 33 sind beides Gaststar-Folgen und wahrscheinlich reden wir danach über The Acolyte, was wir ja zwischenschieben müssen, weil wir hier ja über den Kanon in chronologischer Reihenfolge sprechen und The Acolyte halt vor allem anderen spielt. Danke auch. Wie können sie es wagen, unsere Ordnung kaputt zu machen, indem sie Dinge dazwischen schieben?
Das machen wir einfach Lilly. Dauernd.
Ja,
das ist eine Natur.
Ja.
Wart meine neue Trilogie ab. Was da wieder established wird.
Wir werden sehen.
Mit alten Jedi-Texts.
Und dann darf immer irgendjemand einen Roman schreiben, um das zu erklären, wie das zusammenpasst.
Man beileidet jetzt schon.
Es war mir eine Freude. Vielen Dank. Vielen Dank auch euch fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Möge die Macht mit euch sein oder so.
Ja, warum nicht?
Ja, eigentlich schon. Wie beendet die sonst die Folgen? Einfach tschüss.
Wir sagen einfach tschüss. In einer Weile haben wir gesagt, legt euch hin und leckt euch am Pfui.
Also ist ja,
das kommt aber davon, dass Indy das gemacht hat.
Ja, ist auf jeden Fall eigentlich ganz gut, weil es ist ein Klischee wahrscheinlich, mit was ich gerade gemacht habe.
Ja,
alle Star Wars Podcast enden so wahrscheinlich.
Hin und wieder darf man das aber. Also, ja. Möge die Macht mit euch sein.
Macht's gut, Bantapodo.
Tschüss, ihr Nerfhörder.
Mehr von uns und vor allem exklusive Podcasts, Hörspiele und Videos findet ihr auf patreon.com/orkenspalter.tv, wo ihr uns schon für 2 Euro im Monat unterstützen könnt. Bis zum nächsten Mal.